Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Faultrath und Stefan Keil. News und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und jetzt stehen wir beide, Stefan.
Im wunderschönen Darmstadt, der Jens.
Genau. Genauso. Exakt. Und nachdem wir jetzt auch Batterien gefunden haben, klappt jetzt auch die Aufnahme. Ist ja fantastisch. Cool. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an, gucken, was uns Schönes beschäftigt hat. Und ein neues Ding war ja jetzt der neue Crawl Report. Und da hast du ja direkt auf Twitter rausgehauen, was man damit machen kann. Und deswegen übergebe ich dir jetzt auch das Wort.
Genau, der Link zu dieser Übersicht mit ein paar Screenshots steckt dann in den Shownotes, wie gewöhnt. Es gab einen neuen Crawler Report, der ist vor drei, vier Tagen rausgekommen. Wir nehmen ja heute am Black Friday auf. Wir müssen uns noch ein paar Rabatte ausdenken.
Ja, genau.
Worum geht es überhaupt? Crawler Report, ihr erinnert euch, es gab ja immer diese Crawling-Statistik in der GSC, die war noch unter alten Reports verlinkt. Die war ganz nett, wenn man mal irgendwie so ein Gefühl hatte, da ist vielleicht irgendwas los. Da hat man gesehen, gut, der Googlebot kam häufig vorbei, hat viel runtergeladen oder auch nicht, aber mehr wusste man auch nicht. Ihr findet jetzt unter Einstellungen und da dort unter Crawling-Statistiken in der GSC eine neue Übersicht, die ganz nett ist. Der erste Hinweis ist, die Daten sind wahrscheinlich nur maximal 90 Tage da. Es steht überall direkt, die Crawling-Daten dann 90 Tage. Das heißt, wer sie dauerhaft oder speichern möchte, um da vielleicht auch mal irgendwelche Rückschlüsse ziehen zu können, muss sie runterladen. Ja, runterladen, aber hat es noch nicht. Und was ist neu? Es gibt wesentlich mehr Details. Das heißt, man hat die Anfrage nach Antwort, dem Statuscode, also es gibt einen Zweck, Dateityp und auch den Googlebot-Typ. Ist insofern schon mal ganz nett, wenn ihr dann einen bestimmten Status auswählt, kriegt ihr immer diese Unterreports, wie ihr das in der GSC kennt. Und ist an der Stelle schon mal ganz nett, weil es sind wesentlich, wesentlich mehr Informationen, als wir vorher hatten. Wesentlich mehr bedeutet immer nicht, dass es perfekt ist. Also einige Lücken sind immer noch da. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin sehr angetan von den mehr Informationen, die wir bekommen haben. Das hilft, glaube ich, den meisten Leuten vorher nochmal so einen kleinen Shortcut zu nehmen, bevor man wirklich mal anfängt, in den Logfile zu kramen. Weil nichts gegen eine extrem gute Logfile-Analyse, vor allem wenn ich ein sehr komplexes System habe. Das Problem ist aber, der Aufwand und der Weg dorthin kann manchmal ziemlich schwierig sein. Und dann ist es doch ganz nett, wenn man erstmal so einen ersten Blick hat, dass man überhaupt einschätzen kann, lohnt sich das überhaupt oder scheint an der Stelle sowieso alles grün zu sein. Das ist so der Überblick. Jens, so noch was hinzuzufügen?
Absolut. Also ich finde es spannend an der Stelle, weil wie du schon gesagt hast, Logfile-Analyse, ich glaube, es wird viel mehr auf Konferenzen drüber gesprochen, als sie in real gemacht werden.
Ja.
Habe ich so persönlich den Eindruck. Wir machen die ultra selten, weil kaum einer den Aufwand bereit ist zu bezahlen. Der Aufwand ist gar nicht so klein, der fängt nämlich schon an, die Dinger zu bereinigen. Also erstmal sich auf ein Format zu einigen, dann kriegt man irgendwelchen komischen Kram. Dann muss man erstmal den Bot verifizieren und trennen. Wenn etwas nicht Bot ist, aber sich als Bot tarnt, ist man sofort in den DSGVO-Bereich, weil es könnte dann ja auch ein Mensch sein. Ich gebe IPs rüber, da hast du auch nochmal auf der Seite einen riesen Hässel an der Backe. Das ist alles nicht so ganz trivial an der Stelle und ich glaube, das befähigt wirklich viele zu sehen. Man kann nämlich jetzt schon spannende Fragen stellen. Was mache ich denn, was ist mir denn eigentlich lieber bei alten Inhalten, eine 200 oder eine 304? Punkt. Hat sich wahrscheinlich vorher keiner großartig Gedanken drum gemacht.
Ja.
Jetzt sieht man da signifikante Unterschiede, wie viel Prozent auf 200 und wie viel auf 304 gehen. Man weiß, ob Leute sowas aktiv nutzen oder nicht. Also es gibt schon so, glaube ich, schöne Shortcuts, die man sich mal anschauen kann an der Stelle, die durchaus spannend sind. Was super spannend ist, wenn man diese Domain-Property verifiziert hat, dann findet man relativ schnell lustige Hosts, die man noch gar nicht kannte, vielleicht. Das ist dem einen oder anderen passiert, habe ich gehört. Auf Twitter hat ein paar Leute ja geteilt, also das ist jetzt ja kein Geheimnis. Und das Nächste, was ich schön finde, ist ja nochmal diese Warnung. Die haben ja wirklich nochmal diese Host-Warnung drin, die wirklich sehr nett ist. Und dann kommt auch gleich wirklich das Problem mit rein, hat ja glaube ich, Markus Höfner mich dann angehauen oder irgendjemand anders, von wegen, bist ja auch so ein API-Junkie. Nee, das fehlende API tut halt schon an der Stelle weh, weil wenn ich da etwas habe, was so eine Warnung macht in Rot, in einem Report, den man erst über 4 Klicks erreicht, dann ist das Nachschauen dahin halt nicht so häufig. Und wenn ich jetzt ein größeres Unternehmen bin, ich war ja mal meinem kleineren deutschen Telefonanbieter, da hat man halt mehr als einen Host, also schon mal mehr als eine Domain, auf den Domains nochmal mehr als einen Host. Man kann natürlich dann sich einfach einen Mitarbeiter hinstellen, der den ganzen Tag sich durch die Search-Konsole klickt, nur um zu wissen, ob irgendwo etwas kaputt gegangen ist. Das ist nicht handelbar. Also ich finde, die Search-Konsole macht einen sehr guten Job, wenn ich so ein One-Player bin, mit meiner einen Seite und sowas, alles fein. Da brauche ich mich mit dem API-Kram, den wir hier erzählen, auch nicht wirklich, also nicht sagen, oh, was für ein fancy Kram. Nee, brauche ich dann meistens nicht. Also ja. Ich komme super weit, ohne dass ich das brauche. Sobald ich aber mehr habe, möchte ich die Sachen aggregiert zusammen sehen können und mir sichten, über alle meine Domains zu haben, über alle meine Properties zu haben, einfach um Zeit zu sparen. Dann haben wir ja auch schon für Kunden aufgebaut, wo wir gesagt haben, komm, wir ziehen dir alle Search-Konsolen-Daten mal zusammen und ein Dashboard, damit du überhaupt mal siehst, wo du hinschauen musst, wenn du da, also wir hatten einen Kunden, der hatte international 300 Dinger.
Ja.
Und seine erste Frage war, wo muss ich ein, ist irgendwas heute Morgen kaputt gegangen? Und bis er die beantwortet hatte, war er schon im Morgen. Also,
ja.
Das macht halt keinen Sinn. So. Jetzt ist die GSC natürlich kostenlos. Also, das ist ja meckern gegen etwas, wo man nichts bezahlt. Ich habe aber überhaupt kein Problem, wenn Leute sagen, ich habe so einen Ansatz, Professional Art. Und der einzige Unterschied ist, ich brauche den Kram als API und nicht als Frontend, also zusätzlich zum Frontend. Ich frage mich, warum man da nicht draus ein Bezahlprodukt machen kann, wenn es einen netten Taler kostet, wenn ich sehe, wie viel Arbeitszeit wir sparen können, wenn wir nicht durchklicken müssen. An Mensch. Und es ist doch mal ganz im Ernst, wir leben hier von KI etc. pp. Und dann hauen wir Tools raus, wo Menschen da sitzen müssen, um sich durch Reports zu klicken. Das ist absurd. Also das ist halt nicht 21. Jahrhundert. Wenn ihr da eine Kassenhäuschen hinstellt, ich schmeiß da sofort einen Taler rein, weil es einfach menschliche Arbeitszeit kostet, die Menschen unwürdige Arbeit macht.
Aber die GSC schickt doch auch E-Mails.
Ist super. Wir sind so... Toll.
Wäre wahrscheinlich eine Antwort, die dazu drauf jetzt kommen könnte, aber ich meine, das ist ja genau, ist ja relativ spammig. Wenn man da mal mehrere Properties hat und auch mehrere Verzeichnisse, dann kriegt man auch den ganzen Tag nur E-Mails, das kriegt man ja auch nicht mehr gesichtet.
Absolut. Und da ist halt einfach die Frage, ich verstehe, falls Google da macht, ne? Überleg mal vielleicht, wenn es für den Fall, dass uns irgendeiner zuhört, glaube ich jetzt nicht, haben andere Sachen zu tun, aber wenn ihr mal so einen John oder Martin sprecht auf und sagt, vielleicht eine Professional-Version und der einzige Unterschied ist, alles per API, ich bin der erste Kunde.
Bin Macht ich Sinn. Auch mit dabei, ja.
Absolut. Definitiv. Cool. So, und wie war so Resonanz auf Twitter? Ah ja, was ich auch lustig fand auf Twitter übrigens, das war so, das finde ich so dieses, wenn sowas rauskommt und du schaust die amerikanischen Kollegen, die sind ja dann noch mehr Awesomeness als sonst was. Also die gehen ja ab wie Schmitz Zäpfchen, wenn sowas rauskommt. Und ich denke mir immer von denen, also auch das sind ja auch wirklich Branchengrößen dabei, und da denke ich mir immer sofort, A, wieso fragt da nie einer nach einer API?
Ja.
B, haben die alle nur einen Kunden? Also sonst fällt dir das sofort auf, dass es echt ein Pain in the ass ist. Oder monitoren die ihre Kunden nicht hart? Ich weiß es nicht. Und es ist überhaupt kein Zacken rausbrechen, wenn man sagen, hier, Google, super Job, geil. Professional Bereich, eine API wäre hilfreich. Ja. Und ich verstehe immer nicht, dass ich da der Einzige bin, der da rummoppert. Aber die Awesomeness in den Tweets war ja unglaublich. Aber ich finde, es ist hilfreich. Also es macht wirklich Spaß, reinzuschauen. Und ich habe da schon ganz viele lustige Tasks rausgemacht.
Ja, also das finde ich
funktionieren.
Das finde ich auch, deswegen. Also die Begeisterung diesmal ist bei mir auch schon wirklich da, weil also es waren wirklich neue gute Insights mit dabei, die man vorher nicht hatte. Bei anderen Sachen saßen wir immer hier und dachten, ja, aber und jetzt? Und hier kann man einfach viel, viel mehr ableiten.
Exakt, aber auch da kommst du dahin mit dem beschränkt 1000. Das ist wie gesagt wieder, wo du sagst, du, okay.
1000 URLs bei
genau.
100 Millionen Seiten, also nicht ganz, aber es ist...
Exakt. Malte bei Idealo wird auch sagen, was soll ich mit 1000?
Ja.
Das kann ich nichts mit anfangen. Man ist halt drin, es gibt halt Leute, die haben mehr als 1000 Seiten im Index, und das bin ich wieder beim Professional Level und sagt, okay, gib alles, weil ich kann ja die Sachen selber durchzuclustern, wenn ich mein System kenne, und durchzusegmentieren, zu gucken, auf welche Bedarf, geht sehr einfach. drei Zeilen Python oder Patrick anrufen, keine Ahnung. Und der macht es eher. Die Sache ist geritzt. Wie gesagt, wir leben in der Zeit der KI. Entschuldigung, ich habe gerade den lustigen KI-Podcast am Hören von Alles ist gesagt. Kann ich übrigens sehr empfehlen. Nehmt euch 8 Stunden mit. Ich höre schon 3 Tage dran. Ich hoffe, ich werde das Leben noch fertig. Aber da geht halt so viel mehr, wenn man die kompletten Daten hätte. Und ich will ja was ein Gutes tun. Also das sind ja alles Aufräumtasks. Das hat ja nichts mit Spam zu tun. Das sind so klassische Aufräumtasks. Und je mehr man dort aufräumt, kommt es ja auch Google zugute, weil die halt nicht so viel Schrott rumcrawlen müssen.
Und der Umwelt.
Genau, und der Umwelt. Also das ist genau, und der Umwelt. Kreta ist dankbar. How dare you? Exakt. Cool. Aber da können wir, glaube ich, jetzt hier auch einen coolen Haken dran machen. Schönen, dicken, großen, grünen. Und zu den Fundstücken rüberkommen. Und da gibt's was Schönes. Die Kollegen von Systrix haben hier ein Keyword-Tool rausgehauen. Kostenlos. Das liegt unter app.systrix.com/de/keyword-tool. Link kommt natürlich in die Shownotes. Und da kriegt ihr dann halt, gebt ihr Keyword ein und kriegt halt relativ viele schöne Daten von Systrix zurückgeliefert. Also Mehrwortanfragen zu dem Suchbegriff, die drin sind, W-Fragen zum Suchbegriff, verwandte Suchanfragen und alles ist relativ einfach nach Excel exportierbar, also oder wo auch immer, ob Excel ist, was da rausfällt. Ist dafür, dass es ein und es ist wirklich sehr schnell, also antwortet schnell. Ich persönlich finde es wirklich ein sehr pragmatisches Tool. Also wenn ihr jetzt irgendwie noch nichts in dem Bereich habt, was ihr in eurem Workflow integriert habt, ist ja immer so das Thema, wenn ich mich auf ein Tool eingelassen habe und selbst wenn ein anderes 10% besser ist, tausche ich es in der Regel nicht aus, weil mein Workflow, dann muss ich 30 Leute umlernen. Ne? Also muss ja schon signifikant besser sein. Also wenn ihr dabei noch nichts habt, ist es ein wirklich sehr angenehmes Tool. Und wie gesagt, für jeden, der keinen Systrix-Account hat, kostet nichts, kann man sich wirklich anschauen, macht Spaß, finde ich wirklich sehr nice. Also sehr lange Liste hast du da eingegeben.
Kiten.
Achso, ja. Okay, warum?
Das ist ja immer noch ein SEO-Projekt. Was ist Kiten? LOL. Perfekte Frage.
LOL. Das stimmt. Exakt. Dann der Samuel Schmidt hat einen sehr langen Bericht geschrieben über ein Topic-Cluster, und zwar an einem Beispiel, wo er aus einem Long-Read, also einem holistischen Content-Brett, wie es Herr Markus Janken sagen würde, Marco, ach Gott, okay. Marco, sorry Marco, sagen würde, einen Rahmenartikel und viele Unterartikel gemacht hat. Und Resultat war schlicht und ergreifend Verzehnfachung des Traffics. Soweit, so gut. Link kommt in die Shownotes, hat er mir sehr genau beschrieben, wie er vorgeht. Das sind viele einzelne Schritte. Und der Vorteil ist natürlich, dass in dem Fall war es, glaube ich, eine Anleitung für Analytics oder Tech Manager.
Beides, also beides.
Kombi. Kombi, okay, dann kannst du auch ein Buch schreiben. Aber zumindest hat er da halt festgestellt, dass von den Rankings, die er hatte, lauter so Search-Konsole, und man schaut sich diese Keywords an, zu denen man eben Impressions bekommt und Klicks, dass 59% der Keywords, zu denen er Rankings hatte, aus dem ersten Viertel des Dokuments kamen. 35% der Suchanfragen kamen aus dem zweiten Drittel. Also das heißt, ich habe 94% aus der ersten Hälfte und aus den unteren, also aus dem allerletzten, kam überhaupt nichts vor. Also die Worte, die dort unten standen, kamen gar nicht vor. Aber es ist ein strukturiertes Dokument mit Zwischenüberschriften, Sprungmarken etc. pp. Das heißt, nach einer gewissen Länge sagt Google offensichtlich so weit unten und irgendjemand landet oben, dann ist es halt irgendwie... Man sieht halt schlicht und ergreifend, wie es nachlässt. Ich fand die Methode sehr nice, das so zu machen. Habe ich jetzt überhaupt noch gar nicht drüber nachgedacht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und hat halt gesagt, macht ja aber auch Sinn, wenn man aus suchender Sicht schaut, wenn ich halt irgendetwas suche und brauche eine Lösung und die Lösung steht halt irgendwo im Dokument und ich kriege halt hier der umfassende Guide zu. Und bei umfassend weiß ich schon, es muss ich lange lesen. Ich meine, was ja noch passieren kann, ist, es steht da als Absender-Domain Aufgesang. Dann weiß ich auch, oh Gott, das ist jetzt im Kopf. So viel Zeit habe ich nicht, um das zu lesen, um jetzt mein Problem schnell zu lösen. Das kann ich mir mal wegspeichern für ein ruhiges Wochenende, aber jetzt nicht, wenn ich mein Problem lösen will. Das heißt, man kann halt schlicht und ergreifend, vermutet er, nicht bewiesen, auch wahrscheinlich Leute mit abschrecken, wenn sowas zu lang ist und den Eindruck hat, man, dass es zu lang ist. Das andere aber, das finde ich viel spannender, ich kann halt nur ein sauberes Snippet machen. Und wenn ich es natürlich runterbreche zu den Einzelthemen, kann ich jedes einzelne Snippet an die Teilaufgaben. Weil irgendjemand wird ja wissen, Tech Manager mit Borlabs kombinieren. Nur als Beispiel steht hier drin in seinem Artikel, nur als Idee. So, wenn ich daraus einen einzelnen Artikel machen kann, macht das Sinn. Und da hat er halt gesagt, Step 1, verstehe erstmal den Content, Struktur, die du im Moment hast und welche unterschiedlichen User-Intents du damit bedienen kannst eigentlich. Und dann definiere halt die Cluster, die sich daraus ergeben, benutze die Search-Konsole und hat auch ganz klar gesagt, filter nach Impressions, weil es halt viel spannender ist als nach Klicks, weil da siehst du halt viel mehr Potenzial.
Ja.
Gerade hohe Impressions, wenig Klicks sind mehr spannende Potenzialspunkte. Wenn du die dann hast, mach noch weitere Research, weil dann findest du nämlich, wenn du diese Cluster hast und sagst, für was steht das dann und du musst nochmal den Cluster selber, so das Oberthema, kurz recherchieren, da kannst du durchaus feststellen, dass du noch sogar Lücken hast. Also das ist auch gleich genutzt, unseren Content noch ein bisschen auszubauen und zu aktualisieren. Immer sinnvoll. Und dann splittet das Ganze halt in diesen ganzen Bereiche und update die jeweils, so dass die in sich, weil ich muss natürlich jetzt, bin nicht beim Gesamtverbund, sondern ich bin jetzt ein Einzelartikel, muss er stehen. Ich brauche jeweils eine eigene Einführung, ein eigenes Ende. Und irgendwie so ein Scheißchen drum. Und wie halt, und dazu gehört halt eben auch Titles und Descriptions genau auf die Fragestellung anpassen, gezielte Ansprache, und so weiter. Dann halt die URL-Konstrukt und die Navigationplan dafür. Also am besten macht es natürlich Sinn, wenn ich dann in meine Einstiegsseite in das Thema, meinen Rahmenartikel halt, und die anderen liegen dann unten drunter in der URL und natürlich auch im Breadcrumb. Also es macht Sinn, wenn man das direkt mit reinbauen kann.
Ja.
Und auch nochmal intern linken, dass man zwischen den Dokumenten linken kann und dann halt publishen, redirecten, weil also gerade wenn du sagst, dieser tiefe Artikel, also dieser Artikel, der lag schon irgendwie auf dritte Ebene, vielleicht ziehst du auch weiter nach oben. Also das heißt, dass du den Startartikel sogar komplett mit 3 und 1 auf den neuen Startpunkt ziehst. Hm. Und halt intern im Linkgraphen sauber verankerst. Eigentlich das, was wir auch immer sagen. An der Stelle, aber er hat es extrem gut strukturiert und wie gesagt, auf die eine Idee mit diesen, nach den Absätzen zu schauen, bin ich noch nicht gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist ein sehr, sehr schönes Vorgehen. Ähnlich schön, glaube ich, wie der Kollege Brackenbusch das auch mal erzählt hat, der hat das gleiche gemacht damals ja bei Liebscher und Pracht.
Ja.
Und da war ja der gleiche Approach mit einer ähnlichen Ergebnis.
Ja.
Also wer danach mal auf Deutsch recherchieren möchte oder mal den Kollegen Brackenbusch trifft und ihm zuhören kann, auch immer eine Empfehlung, ist eigentlich das gleiche. Und er hat noch ein nettes Tool, um SERPs zu analysieren, mitgebracht. Das verlinken wir euch auch. Das ist auch wirklich super. Da kannst du nämlich reinhängen. Der macht auch schon eine Analyse über die SERP drüber, was man da so alles findet, aus welchen Bereichen die besteht und so weiter. Das finde ich eigentlich wirklich ganz angenehm. Also das macht wirklich Sinn. Kann ich dringend empfehlen.
Top Artikel. Also wie du schon sagst, es ist eigentlich wenig hinzuzufügen, methodisch und so. Und sind es wirklich gut aufbereitet, ist auch ein geiler Case. Und die Zahlen sind da an der Stelle auch schon entsprechend beeindruckt. Also wer das mal schön nachvollziehen will, weil er jetzt auch denkt, okay, jetzt habe ich hier 500 Millionen Wörterbretter geschrieben, aber irgendwie könnte da vielleicht mehr Traffic drauf kommen. Das ist die richtige Methode, um da mal ein bisschen dran zu arbeiten und mit zu experimentieren.
Genau. Und
mit Testing kommt man auch nicht weiter.
Exakt. So läuft SEO. Erst beraten wir euch, dass wir halt Content-Bretter macht, wenn ihr die alle habt, kommen wir damit und jetzt reißen sie wieder auseinander. Das ist das Leben.
Ja, so ist das halt.
Exakt. Dann habe ich bei den Kollegen von Ahrefs einen sehr schönen Artikel gefunden zu Google Discover Optimierung. Das ist ja auch mittlerweile ein kleines Steckenpferd von uns, was ich wirklich sehr mag. Das ist ein wirklich schöner Artikel. Ich gehe jetzt nicht auf alle Punkte ein, weil er auch sehr umfangreich ist. Sie haben einen Punkt, wo ich nicht so ganz mit einhergehe. Die sagen halt, dass sie gesehen haben, dass Sachen gut funktionieren, wenn die auch in anderen Social Distributionskanälen gut funktioniert haben. Also wie zum Beispiel in Amerika haben sie sehr starke Korrelation gehabt zwischen, hat in Twitter gut funktioniert, hat es auch dort funktioniert. Die sagen aber selber, Korrelation ist halt immer so ein Ding. Also es kann einfach sein, weil die Story gut ist. Also das muss jetzt nicht zwingend sein. Und vor allem kann es auch im anderen Land wieder was anderes sein. Ich persönlich bin da sehr kritisch drüber. Ich bin immer, weiß auch nicht, wenn ich im Google-System bin mit meinen Daten, warum auf Drittdaten und dann sagt das Twitter irgendwie, schalten ab oder so. Nicht so ein bisschen, warum sollte ich mich in die Abhängigkeit begeben bei der Datenmenge, die ich von Google habe? Aber das ist jetzt aber auch nur, es klingt plausibel, was der Jens sagt. Ich hab keinen Gegenbeweis. Ich bin nur kritisch an dieser Stelle. Aber die sind selber auch ein bisschen kritisch, haben bloß diese Korrelation bemerkt, haben sie deswegen reingeschrieben, haben gesagt, habt da mal ein Auge drauf. Ansonsten, spannend war, dass die teilweise auf die OG-Quests zurückgreifen, hat man anhand von irgendwelchen Schreibfehlern gemerkt. Teilweise fand ich auch an der Stelle spannend. Das Thema Republishing von Evergreen-Inhalten, würde ich natürlich ein bisschen aggressiver machen, wie sie es vorgeschlagen haben, aber okay. Aber ist ein extrem starkes Thema, macht aber immer Sinn, auch vor Discover, weil man Evergreens muss sowieso eben regelmäßig aktualisieren und republishen, damit die halt aktuell bleiben. Also ich meine, man lässt seinen Content nicht sterben. Ansonsten Verstärken von Themen macht absolut Sinn. Was sie auch sagen, also der schnellste Weg, mehr zu bekommen, ist, wenn du feststellst, was in Discover funktioniert, welche Themen, und von denen schlicht und ergreifend mehr machst. Das ist auch wirklich der einfachste Weg, ganz ehrlich. Das ist so die easy Taktik ganz am Anfang. Rauskriegen, was funktioniert, und davon schlicht und ergreifend mehr machen. Also gerade im News, wo du eh machen, weil es heißt, okay, die Themen funktionieren, mach einfach mehr, ist immer das Einfachste. Ganz wichtig ist, EAT ist da sehr wichtig, dass Autoritäten aufbauen. Und die kriege ich aber auch aufgebaut, wenn ich halt immer in Discover bin und immer gut geklickt werde und einfach gute Daten zu mir aufgebaut werden. Das ist so ein bisschen wie eine Newsbox. Dann werde ich schlicht und ergreifend davon mehr bekommen. Ich meine, wie kriege ich mit, was bei mir gut funktioniert? Weil ja dieser Discover-Report von Google in der Search-Konsole ein bisschen datenbefreit ist. Er sagt halt, nimmt halt diese Affinity-Categories, die er Analytics hat, unter dem Audience-Report, und schaut mal nach, welche Arten von Oberthemen gut funktionieren und welche nicht. Da kann man schon mal hinschauen. Warum geht das eine nicht für das andere? Also man kann halt anschauen, anfangen, Hypothesen zu bilden. Mehr kann man da nicht machen. Wir machen ja das Thema, dass wir die Entitäten auswerten, weil man ja die URL-Slacks an die NLP-API schmeißen von Google und einfach gucken, was kommt zurück, um daran halt ein Themencluster zu bilden, was funktioniert und was nicht funktioniert. Das haben sie mal kurz angerissen, aber dass man sowas generell mal gegen die NLP-API werfen kann, wenn man wissen will, was Google von dem Inhalt versteht, ist übrigens ein sehr guter Tipp, sollte man öfters mal tun, um zu gucken, was bei Google da so ankommt, wenn ich da irgend so einen Kauderwelsch vor mich hin publiziere. Aber die haben es jetzt nicht erst large scale in ein Reporting reingeknüllt, so wie wir es gemacht haben. Und wer dazu ein bisschen mehr machen will, bin ich jetzt einfach mal so frech und drop mal hier dann in die Shownotes den Link zu meinem SEO-Day, also den Link zur Präsentation von meinem diesjährigen SEO-Day-Vortrag. Da ist nämlich drin, wie wir dieses Ganze machen mit der Google NLP API an der Stelle. Ansonsten kann ich nur sagen, Discover rockt, machen. Also alles gibt es sonst nichts zu diskutieren. Oder?
Nichts hinzuzufügen. Nee, wirklich nicht. Kleiner Haken noch, weil ich hatte auch die letzte Folge von Search of the Records vorhin auf einem Herbig gehört, und da ist ja auch das Thema wieder Web Stories, und ich finde, das ist wieder ein extrem spannendes Format. Wir hatten es im letzten oder vorletzten Postgreif nochmal mit drin. Ich bin da extrem gespannt. Ich meine, wenn jetzt hier Leute sagen, die jetzt mal im Vergleich gar keine riesigen Publisher-Größen sind, und dann sagen, okay, ich habe mal so eine Webstory gemacht und die ist halt sofort in Discover irgendwie reingegangen. Jetzt mal unabhängig davon, wie viel oder wenig Klicks das waren, aber man kriegt da sofort einen Trigger rein, ist das natürlich ultra spannend. Und da sehe ich halt auch, also das Thema Evergreen, irgendwelche Artikel sind ja in der Regel auch immer sehr, sehr kompakte und runterbrechbare Inhalte, und die kann man an der Stelle eigentlich nochmal super zweit verwerten, wenn es dazu entsprechende Visuals gibt.
Absolut.
Und ich bin da gespannt, also ich warte drauf, dass es irgendwie in Deutschland endlich mal steil geht.
Das sind dann irgendwelche Vorlagen bei Canvas.
Ja, also ich meine, ich bin jetzt so ein bisschen dran, mich da so reinzulesen. Diese ganzen Bilder, die es da gibt und so, im WordPress scheint es ja schon sehr native irgendwie integriert zu sein, was ja auch Sinn macht. Und ich meine, gerade wenn man jetzt auch als großer Publisher irgendwie nochmal Zweitverwertung von der eigentlichen Evergreen-Dinger machen kann, sofern man die Visuals findet und sowas, eine super spannende Geschichte.
Genau, den Punkt, den hat es auch noch spannend gewesen.
Welchen Punkt habe ich hier denn?
Dass man die Google Image assoziierten Entities sich anschauen kann. Also wenn du einfach etwas suchst, bei Google gibt's oft oben das so andere Entitäten angezeigt werden. In dem Fall haben sie hier Mexico Travel, und da kommt dann irgendwie Map,
Warning,
Vacation etc., um ein bisschen so zu verstehen, was geht. Also es ist wirklich gute Artikel, einfach mal lesen. Genau. Cool. Dann habe ich noch was Kurzes gefunden auf SEO Roundtable, und zwar haben die sich damit auseinandergesetzt, was jetzt, glaube ich, auch bei einer Off the Records irgendwie mit drin war oder irgendwas.
Das ist gelogen. What? Fand es vergleichsweise lang für so ein Search Engine Roundtable.
Dafür ist schon ein Longread, aber es ist halt, es ist kein Kopf.
Ja.
Okay. Ja. und zwar ging es darum, wie Google Duplicate Content erkennt und versucht, das Original davon dann wiederum zu determinieren. Wobei, darauf sind sie gar nicht eingegangen, aufs Letztere, sondern nur aufs Erstere. Dr. Gary Illis hat da gesagt, Kanalisierung bedeutet halt immer Duplikate erkennen, aber auch das Original rausfischen. Also das ist zwei getrennt, erst alle Duplikate zusammen auf den Stapel legen und dann feststellen, wer eigentlich das Original wahrscheinlich ist. Aber spannend ist, wie sie das machen. Und zwar bilden die Checksumme über die Seiten und gucken dann, ob die Checksummen übereinstimmen. Da sagt man natürlich, okay, ist ja easy, dreh ich einen Buchstaben um, die Sache hat sich. Natürlich, so doof sind sie jetzt auch nicht. Was sie vorher machen, ist erstmal Boilerplates rausfiltern, damit sie an den Main-Content kommen für die Content-Erkennung. Das heißt, du kannst jetzt nicht durch eine andere Marginalspalte deinen Content uniken. Okay, war es jetzt auch klar, ihr seid ja alle Profis, aber er hat nochmal an der Stelle gesagt. Und danach bilden die halt mehrere Checksummen über den Text. Also er hat nicht gesagt, wie mehrere, aber vielleicht Absätze, 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 halbe Absätze oder sonst was. Also sie machen ziemlich viele Checksummen und dann können sie damit halt sehr gut auch Near-Duplicate-Content erkennen. Also, weil klar, mit den Checksummen kannst du nachher halt viel schneller rechnen mit den Worten nicht und auf der Art und Weise funktioniert es halt.
Ja, spannender Artikel. Ich finde das auch so nochmal sehr schön, dass er gesagt hat, also das Clustering an sich jetzt erstmal Near Duplicates, Duplicates zu erkennen, ist nochmal was ganz anderes als die kanonische URL zu wählen und zu bestimmen. Er geht hier so ganz bisschen drauf ein, es hat dann sowas wie Sitemaps oder solche Signale, beziehungsweise erklärt, dass es sehr schwierig ist zu sagen, was ist jetzt eigentlich, oder diese verschiedenen Signale, die jetzt irgendwie genutzt werden können, um eine kanonische URL zu erkennen, dass das ultra schwierig ist, jetzt zu sagen, man macht die so ein bisschen manuell gewichtet und dass sie deswegen auch an der Stelle schon wieder auf Machine Learning zurückgreifen. Und ich glaube, das ist auch das, was wir in der Search immer wieder merken und so, dass auch diese Duplikaterkennung oder dieses, was ist jetzt eigentlich die kanonische URL, die erstmal ausgespielt wird, manchmal nicht ganz so stimmig ist. Und gerade, ihr wisst, wenn Machine Learning mit drin ist, smart ist manchmal anders, das kann vor allem auch sehr schnell in irgendwie die falsche Richtung eskalieren und dann kann auch nicht gut sagen, oh, ich drehe jetzt mal hier an der einen Stelle oder an der anderen Stelle. Es dauert ein bisschen, bis man die Systeme wieder eingefangen bekommt. Ultra spannend. Es gab da auch nochmal einen Vortrag, den hatten wir auch irgendwann mal drin, von der Webmasters Conference, wo auch so ein Ingenieur von denen erzählt hat, wie sie das machen. Es sind auf jeden Fall viele verschiedene Signale und ihr könnt das Sitemap, interne Verlinkung, Canonical Tag, das sind so die Primärdinge, aber ich weiß nicht, wie oft euch das passiert ist, dass ein Canonical Tag auch mal ignoriert wird. Spannend. Aber auf jeden Fall zwei Themen. Einmal Stapel bilden, was ist identisch, und dann anderer Prozess, gucken, wie kriegt man das richtige Ding da wieder raus.
Absolut. Ist das Gleiche, wenn du dann bei diesem ganzen Boilerplate-Kram rausfiltern, merkst du auch, wenn sie mal daneben liegen, sind auch keine Götter. Und da hast du dann auch relativ schnell, wenn du dann siehst, in den andere Seite als kanonisch Report, dann guckst du dir an, was das ist, und dann siehst du, okay, also was du im Verlagsbereich oft hast, ist so teilweise bei so kurzen Artikeln mehr Werbung als Artikel hast.
Ja.
Und dann merkst du, da hat die Main-Content-Erkennung nicht funktioniert, weil das sind komplett unterschiedliche Stories, aber eigentlich sind sie relativ kurz und da klappt die Main-Content-Erkennung nicht. Das siehst du dann auch mal sehr schön.
Ja. Ich finde es ja krass, wenn man sich überlegt, wie aufwendig dieser Kack ist. Und wenn man da immer wieder mit Kunden diskutieren muss, so, ja, aber also, was ist das für Google, Dinge zu optimieren und so, und wir haben ja jetzt hier den Canonical Tag und damit ist eigentlich alles erledigt, aber da ist ja immer noch mal zu validieren, ob das überhaupt stimmt. Und das ist ein ultra aufwendiger Prozess. Und wie gesagt, er kann extrem schief laufen. Man ist halt, wenn man an der Stelle mehrdeutig ist, das sagt der Ingenieur in dem Video auch, ich suche das noch mal raus und hänge das in die Shownotes. Uneindeutigkeit ist da halt mehr oder weniger der Tod. Und wie oft geht irgendwas auf einmal, was super funktioniert hat, auf einmal nach hinten los? Und da kann man erstmal als Berater auch nur sagen, wir haben es euch ja schon vorher gesagt, bisher klappt's, aber das war ein bisschen nicht ganz so stabil, das Konstrukt, hätte man auch vorher aufräumen können, jetzt habt ihr halt den Salat, jetzt muss es halt nur schneller gehen.
Genau, und im Artikel Schema.org kannst du auch den Main-Content angeben, also macht irgendwie nicht jeder,
ja,
aber ich kann es mal dringend empfehlen, weil dann musst du nicht raten und für gut ist relativ eindeutig, dann, was der Main-Content ist.
Definitiv, ja.
Da habe ich auch schon ganze JavaScript-Höllenseiten gesehen, wo Google dann trotzdem super sauber an den Content gekommen ist, also das hilft an der Stelle auch eigentlich.
Sehr, sehr, boah, also vor allem im News, aber das ist ja auch nochmal ein bisschen andere Spielwiese dann, ne?
Absolut. So, dann hat der Kevin Indyk hier was rausgehauen, und zwar die Volatilität von Feature-Snippets in den SERPs anhand von vielen Daten, die er analysiert hat. Grundgenommen vergleicht er einfach, wie Feature-Snippets in Ländern, wie die entwickelt haben, wie die Wachstumsrate ist, also jetzt nicht auf einzelnen Keywords, sondern einfach in Summe. Und was ganz klar ist, ist, warum ich das mit reinnehme, weil es ein klarer Hinweis für euch ist, Mobile hat einfach mehr als Desktop, fertig. Und ich kann an der Stelle immer nur wieder sagen, weil wir sitzen ja alle beim Arbeiten am PC. Und wenn ich schnell was checke, eine SERP oder so, dann bin ich natürlich auch am PC. Also ich bin am Notebook natürlich. Aber so, dann habe ich natürlich die Desktop-Version. Dabei ist natürlich die andere, die Mobile-Version, viel wichtiger. Deswegen immer dringend raten, auf Mobile-Ansicht im Webbrowser umstellen, auch auf dem Desktop und prüfen, wie da die SERP angeht, weil die ist per se, es sind mehr Feature-Snippets drauf. Es sind viel mehr Sonderformate drauf, die ist wesentlich bunter und sagt euch deswegen halt auch wesentlich mehr, auch hinsichtlich Suchintent und etc. Ich würde immer gucken, dass ich die irgendwo so einen Browser habe, den ich von vornherein schon auf Mobile-Ansicht eingestellt habe, damit man da das immer im Kopf hat, Mobile mitprüfen. Ansonsten sieht man halt leider nur die Hälfte. Genau. Dann auch nur ein kleiner Lesetipp. Was ist das? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Egal. Das ist eine schöne Seite. Kommt Link rein. Mhm. Und zwar zum ganzen Thema Wireframe SEO. Der hat einfach mal für jeden Seitentyp, den es so gibt, schöne Wireframes erstellt. Ich finde das sehr schön gemacht. Wir machen das ja auch mit unseren Kunden oft, dass wir halt die Wireframes malen. Die sehen so ähnlich aus wie hier dann. Okay, wir haben ein paar andere Symbolbilder, aber im Großen und Ganzen kommt es ähnlich raus. Einziges Nachteil an der ganzen Geschichte, der hat jetzt alle verdesktoppt. Es wäre natürlich viel spannender, ist natürlich, wenn man versucht, das Ganze im Mobile zu machen, das ist nämlich weniger Platz. Deswegen ist es so nur ein halber Readout, aber eher für euch den Hinweis, setzt euch damit auseinander, wenn ihr Anforderungen schreibt. Es wird wesentlich verständlicher, was ihr wollt, wenn ihr das so mal kurz in schön visualisiert. So, was habe ich da noch? Ach so, ja, hier, genau. Bei Isle of SEO. Ein sehr langer Guide, den kann ich jetzt auch nicht komplett durchgehen, weil er echt zu lang ist, aber Search Intent and also ein Partitional Guide zum Detektieren und Umgang mit Search Intents, der wirklich Sinn macht. Ganz wichtig ist natürlich, was immer wieder sagt, prüft halt die SERP. Und das macht halt wirklich immer Sinn. Wie gesagt, wir reden immer davon, wie viel freie Regalplätze haben wir da. Wir haben jetzt auch gerade einen Kunden, der gemeint, du willst jetzt hier diesen Evergreen verbessern. Wir sind auf 3. Also so ein gleicher Magazinbeitrag. Aber wenn wir da jetzt noch irgendwie Termlapsen, Thomas sei gegrüßt, und machen da ganz viel Arbeit und machen, also das ist jetzt so ein prettiges Brett draus. Wie hoch sind die Chancen, auf 1 und 2 zu kommen? Und wir dann so ganz lakonisch. Also der Holger hat dann einfach mal rumgeholgert, hat gesagt, 0%. Und wieso? Das ist ja 1 und 2 ist halt ein Shop. Also das siehst du, da ist ein anderer Intent drin und Google scheint den Intent einfach höher zu gewerten. Die Wahrscheinlichkeit ist da eher schwächt, weil einfach die Regalplätze 1 und 2 offensichtlich für einen Shop freigehalten sind. Außerdem sind 5 Ads drüber, was auch ganz klar dafür spricht. Nicht 4, Entschuldigung. Was auch ganz klar dafür spricht und eine Shoppingbox. Wahrscheinlich, wir haben schon wahrscheinlich die höchste Position, die man mit dem Magazinantrag bekommen kann. Da ist jetzt nicht mehr drin. Also das macht immer Sinn, sich so etwas anzuschauen. Und deswegen immer auch Tools verlassen, wenn ihr irgendwas macht. Also auch, man sieht ja auch jetzt, also wenn ich wieder bei Terminals bleiben darf, so schön sind ja in den Top 10 die Term, also TFIDF-Werte fallen.
Ja.
Und trotzdem muss man die SERP dazu anschauen, um zu wissen, was für eine Art von Dokument das ist.
Ja.
Also was einfach was für eine Art von Dokument. Und wie gesagt, da ist dieses Tool, was wir vorhin oben genannt haben, ganz nett, was ja in den Shownotes hängt. Mhm. Exakt. Aber wie gesagt, der hatte hier sehr stark genannt, wie man die SERP auseinandernehmen kann, auf welche Anzeichen man triggern kann hier, ob den Localbox drin ist und sonst was. Also ein sehr umfangreicher Guide. Einfach mal eurem Praktikanten hinlegen, der soll euch ein Management-Summary schreiben und dann habt ihr was gelernt. Und er auch beim Schreiben natürlich.
Oder einen Blink aufnehmen.
Genau.
Ja. So, einen habe ich auch noch, und zwar netter Artikel auf Search Engine Land, so ein kleiner How-To, da ein bisschen ein Hinweis, wie kriegt man dann das meiste aus dem Google Product Knowledge Panel raus? Was ist das? Das sind letztendlich bei sehr produktspezifischen Anfragen, kriegt ihr manchmal auch so ein Knowledge Crafting, der nicht zwingend nur auf Wikipedia basiert, sondern wo dann auch einmal so generelle Produktspezifikationen hinstehen. Manchmal gibt es auch einen Link zum Hersteller und teilweise auch schon direkte konkrete Angebote zu dem Produkt von verschiedenen Merchants, also von verschiedenen Seiten, die das Ganze zum Kauf anbieten mit Preis. Kann man sich einfach auch mal in dem dranlegen, wenn ihr jetzt irgendwie im Bereich E-Commerce unterwegs seid oder als Produzent, weil ich fand das ganz spannend, wie kann man das am besten beeinflussen? Es gibt zwei verschiedene Feed-Möglichkeiten. Das eine ist das Merchant-Feed, also wenn ich Dinge verkaufe. Das ist ja jetzt auch seit kurzem auch in Deutschland kostenlos, zumindest die Basisversion, dass man dort die Inhalte mit reinfeedet und teilweise auch ausgespielt wird. Der nächste Schritt ist dann darauf, mit Ads zu schalten. Dann wird es natürlich wieder kostenpflichtig. Dann gibt es den Manufacturer-Feed, den hatte ich so ehrlich gestehen, ganz persönlich jetzt gar nicht auf dem Schirm, dass ich als Hersteller von Produkten auch ein Feed an Google rausgeben kann und dafür sorgen kann, dass meine Inhalte, Produktdaten stimmig sind und in der Regel auch, so wird es in dem Artikel beschrieben, auch als Primärquelle dort ausgegeben werden. Und wenn ich Glück habe, dann kriege ich, wie gesagt, auch aus diesem Produktpanel nochmal einen Link zu meiner Seite, kann auch Promo-Videos einbinden, wenn ich jetzt da schon auf verschiedenen Kanälen unterwegs bin und mir die Mühe mache, sowas irgendwie anzulegen. Und das fand ich eigentlich ganz nice. Die nächsten Punkte sind dann natürlich recht einfach. Also Schema.org und Einträge bei Wikidata triggern, das Ganze natürlich auch immer. Einfach mal durchlesen, wenn ihr da in dem Bereich unterwegs seid. Ich fand es spannend, einfach mal checken, dass ihr da alles drin habt und nicht nur, dass ihr Feeds habt, sondern dass die Feed-Qualität auch irgendwie annähernd erträglich ist und dann einfach mal schauen, was ihr damit für Effekte erzielen könnt.
Auf jeden Fall. Ich finde es auch spannend, weil gerade die Boxen sind ja auch nice.
Ja, die sind klickt attraktiv. Ich habe mich so immer gewundert, nur da war ich jetzt im ersten Schritt ein bisschen verwirrt, für was für Produkte es alles getriggert wird. Also was ein bisschen hochpreisiger ist, Technik und so, da funktioniert das so sehr gut. Was passiert denn, wenn ich jetzt ein Lebensmittelproduzent bin oder einfach Sachen habe, die jetzt nicht ganz so hochpreisig sind?
Buchstabensuppe.
Ja. Die Frage, kann ich damit vielleicht sowas auch ein Stück weit irgendwann mal provozieren, wenn ich überhaupt die Daten erstmal hinfiede, oder sagt auch Google, okay, für, keine Ahnung, 3,50 Produkte lohnt sich das halt irgendwie nicht und dann fangen wir gar nicht an mit so einem Feed.
Ja, das kann sein.
Fehlt mir die Erfahrung, wenn ihr welche habt, gerne eher irgendwie in die Kommis schreiben. So, abschließende Section. Neues von Google. Es gab eigentlich einen Haufen Holz, muss ich gestehen, nachdem es in dem letzten Monat recht ruhig war. Da haben sie die Kräfte gespart, um alles mal neu zu machen. Das Trivialste zuerst, es gab Rebranding-Dinge. Also ich blicke auch nicht mehr ganz durch. Das Wichtigste, was ich mir gemerkt habe, die Webmaster Central heißt nun Search Central. Und alles ist ein bisschen umgezogen. Hoffen wir mal, dass sie das mit den Redirects gut hinbekommen haben. Ich habe noch keine Probleme jetzt bemerkt. Ja, es ist halt, wie es ist. Nicht wundern, wenn da irgendwo mal ein anderer Name steht. So soll es dann sein, wenn es für sie aus ihrer Produktsicht Sinn macht, so zu kommunizieren. Den Cross-Site Reports hat man an der Stelle schon mal abgehakt. Ist natürlich auch was Wichtiges auf Google-Seite. Es gab, das ist jetzt ein spannender Punkt, eine Ankündigung, und zwar Timing for Page Experience. Ihr wisst, also die Faktoren, die Core Web Vitals, werden ein Stück weiter Ranking-relevant und fließen in die Page Experience-Faktoren ein. Das Timing wurde konkretisiert, und zwar ab Mai wird das Ganze ausgerollt. Das war ja schon mal früher angedacht, dann wegen Corona ein bisschen nach hinten geschoben, war alles ganz nett und so. Genau, das heißt ab Mai, Page Experience Signals werden ranking-relevant. Der Non-AMP-Content kann auch in die bisher für AMP reservierten Module laufen. Das sind die Mobile Top Stories, was in der Regel bei News immer nur für AMP-Inhalte reserviert war. Spannend, was da so ein bisschen mit dem Wettbewerb passiert, ob das wirklich viel breiter wird oder ob man die Änderungen kaum merkt. Was noch dazu?
Das ist natürlich, ganz im Ernst, das ist natürlich der Todesstoß für AMP, da braucht es keine Sau mehr.
Immer die Frage, wie hart der Faktor ist, ne? Mit der Experience, wie hart das reinschlägt. Aber das ist auch nicht rausmessen können.
Genau, aber wenn du deine Experience im Griff hast, brauchst du es halt nicht mehr. Und du brauchst kein AMP, um deine Experience im Griff zu bekommen. Und vorher musstest du es haben, sonst kamst du in die Box nicht mehr rein. Also das ist meiner Meinung nach das Anfang vom Ende von diesem AMP-Kram.
Sie sagen selbst, es ist ein kostengünstiger Weg, dahin zu kommen. Und wenn ich jetzt so an den klassischen Publisher da draußen denke, gute Page Experience, das ist meistens ein bisschen weiter weg. Also, glaube, die schneiden auch in den Core Web Vitals nicht ganz so stark ab.
Eigentlich sind die schon gut.
Ja?
So. Meine Reichweitenkunden haben das ganz gut im Griff.
Okay.
Nee, aber vor allem, es ist halt einfach, ich meine, ganz im Ernst, die Kosten, die du haben musst, um das Ding doppelt zu fahren, das kannst du auch in deine eigene Maschine reinstecken.
Ja, aber macht er
also. Und die ganzen Downsides, du hast keine echten Logdaten, also du hast keinen Zugriff, du weißt nicht, was passiert, was macht Google mit dem Caching, etc. pp. Also ich würde nie auf einer Drittplattform rumtun, die mir nicht gehört, wenn mich nicht einer mit Waffengewalt zwingt, wie sie es getan haben. Deswegen glaube ich, dass das Anfang des Endes ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dann noch irgendwelche IT-Ressourcen in irgendeinem Verlag organisiert kriegst, wenn keiner da steht und sagt, sonst kommst du nicht rollen. Weißt du? Pip hat ja auch gemeint, finde ich, ich bin ja selten mit ihm einer Meinung. Ich bin öfters mit einer Meinung, aber bei so politischen Sachen, was Google betrifft oder so, sehe ich es immer nicht ganz so hart, wie er sonst sagt. Aber ich glaube auch, das ist auch ein bisschen Vorgriff über die ganzen, wegen den ganzen Verfahren, die anhängig sind. Weil ich habe schon immer gesagt, das ist die einzige Sache, die ich ganz klar sehe, die relativ einfach angreifbar ist, weil keiner hätte Ampere hier gebaut, wenn man es nicht gesagt hätte, du brauchst es, um da reinzukommen. Also du musst auf Google gehen und musst Google einen Content komplett anliefern. Das ist schon eine sehr harte Ansage gewesen. Und das, man sieht ja auch, das ist außerhalb von News niemand benutzt. Okay, Fabian Rosbach hat es mal für seinen Shop benutzt, aber das hat er dann auch wieder ausgebaut, nachdem man ihm gesehen hat, dass es nichts gebracht hat. Also der Beruf ist angetreten an der Stelle. Fabi fragen. Das hat sich sonst einfach nicht durchgesetzt, weil für was? Also du hast einfach zwei Ausgabekanäle und du wirst ja nicht eine pure AMP-Auslieferung machen. Also ganz im Ernst.
Ich bin gespannt, wenn, ist es, glaube ich, ein schleichender Tod. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob das Thema, aber da stecke ich nicht ganz drin, aber ob jetzt das Thema Maintenance AMP so der Kostentreiber ist. Ich glaube, das Problem ist ja auch überwiegend eher die schlechte Vermarktung von den Seiten im Vergleich zu einer normalen Verlagsseite, also Seite, die komplett bei dir liegt.
Und die nicht Ownership. Also wenn du auf die AMP klickst, auf die Top Stories AMP, dann hast du den Artikel. Und du kannst ja einfach, wenn du in der Story bist, was ich jetzt hier, Merkel trifft sich mit Neubauer und dann swipest du nach rechts, dann kommst du ja zu der gleichen Story vom nächsten Blatt.
Ja.
Hallo? Geht's noch?
Ja.
Was?
Wir werden sehen, was am Ende bei rauskommt. Auf jeden Fall, um zum Punkt zu bleiben, Page Experience geht weiter. Es werden, und das finde ich jetzt auch spannend. Ich bin jetzt nicht so scharf drauf. Mal gucken, was sie draus machen. Es gibt visuelle Indikatoren in den SERPs. Sie werden jetzt damit experimentieren in den nächsten Monaten, dass sie highlighten, wenn eine Seite eine gute Page Experience hat in der SERP. Mal gucken, ob das Ganze wirklich, also in was für einem Ausmaß das ist, wie klickattraktiv das Ganze wirkt. Und wenn die Tests gut laufen, dann werden sie das auch im Mai ausspielen. Das ist spannend. Sie sagen selbst noch, ja, es ist einer der kostengünstigen Wege, jetzt irgendwie auf AMP zu schalten für eine gute Experience. Wie gesagt, wir werden sehen. Ich bin gespannt, wie die Auswirkungen oder wie sich das Ganze auswirkt. Falls das nicht ankam, auch das, wie gesagt, auf dem Herwig Search of the Records gehört und so, da war das ja nochmal ziemlich deutlich. Der Gary hat das gesagt, na, also AMP war ja zum Glück bisher nicht ranking-relevant. Diese AMP-Seite wurde immer nur ersetzend in den Serps platziert, wenn die normale Seite, also für die, wenn sie da war, und für die Bewertung gab es eigentlich immer die normale Seite, die dafür hergezogen wurde. Und AMP war eigentlich nicht an der Stelle indexierungsrelevant, indexiert war immer nur ein Switch. Außer man hatte nichts anderes außer AMP und AMP war deine kanonische URL. Ich bin gespannt, also irgendwie müssen sie das ganze Konstrukt da jetzt so ein bisschen drehen. Wenn Sie diese Faktoren bewerten wollen, mal gucken, was da am Ende bei rauskommt.
Genau, aber wir kommen jetzt zu was anderem, was sehr spannend ist. Wenn wir jetzt nochmal zu dem Crawl Report gehen. Ich hatte bei Einheiten, wo die zu 30% auf Nicht-HTML, also Nicht-HTML-Dokumenten rumgetun. Also, Entschuldigung, es gibt ja dieses ist HTML, ist Image, ist JavaScript, CSS und dann gibt's halt nicht irgendwie andere Formate. Genau. Und die anderen Formate waren alles AMP. 30%. Da frage ich mich, wenn ich nur umswitche und den Kram gar nicht weiß, also klar, man müsste einmal holen und sich reinzulegen, aber warum müssen sie dann ständig, also da geht schon Crawl-Budget drauf. Teilweise. Also nicht bei allem, aber wenn ich das sind 5, aber ich habe auch welche, das sind 30%. Ich frage, warum ist das so? Muss man nochmal reinschauen. Also geht halt auch Crawl-Budget drauf. Also ich bin da ganz
froh. Sie müssen ja eigentlich das Schema.org ziehen. Also zumindest die Images, die du im Schema.org drin hast, weil da gibt es, glaube ich, andere Anforderungen für die AMP-Seiten, spezifischere Anforderungen als für die normalen Seiten. Also müssen sie Bilderdinger ziehen. Das müssen sie letztendlich konsequenterweise dann wahrscheinlich auch irgendwann angleichen, wenn sie alles in den gleichen Topf werfen.
Ja, einfach weg mit.
Jo, was gab's noch Neues? Das Tool zum Entfernen alter Inhalte wurde geupdatet. Was ist das nochmal? Das ist nichts, was direkt in der GSC hängt. Warum? Weil man es nämlich für Seiten anwendet, die einem nicht gehören und wo man jetzt sagt, die gehören aber mal geupdatet oder sollten aus dem Cache entfernt werden. Sind schon entfernt, also die Seite ist nicht mehr live, aber hängt irgendwie noch im Cache rum. Wann macht man das, wenn jetzt irgendjemand weinend anruft und irgendwie eine Abmahnung gefangen hat und aber nicht auf die Schnelle weiß, was ist eine GSC, wie komme ich da rein? Dann kann man sagen, okay, man kann das mal gegen dieses Tool werfen, aber eigentlich Besitzer sollten über die GSC gehen, für rechtliche Dinge halt Google extra Antragsformular. Aber es gibt manchmal so Edge Cases, wo es heißt, naja, Sachen müssen schnell aus der Suche, aus dem Cache, und dann kann man auf dieses Tool zurückgreifen.
Finde ich so super.
Ja.
Dieses, ich überlege so vor 15 Jahren, wenn man gesagt hat, Google hat dafür Antragsformular, hat man gesagt, so weit ist es gekommen, Google ist in der Bürokratie
Ja, genau. Aber wie Sie schon sagen, also man soll es nicht machen, wenn die Seite mal gecrawlt werden soll, weil sie aktualisiert ist, weil dafür hat man ja die GSC. Ist ein bisschen lustig im Moment, weil diese Indexierung über die GSC beantragen ist ja im Moment deaktiviert.
Ja.
Die einen interessiert es nicht, lachen darüber, die anderen sagen, na ja, ich baue ja auch nicht die Handbremse aus dem Zug, die Notbremse aus dem Zug aus. Also genau. Es ist kein Mittel in der regelmäßigen Arbeit. Aber wenn man dann doch mal schnell Dinge testen muss, irgendwas nicht funktioniert, dann ist es ganz schön, wenn man noch mal so die letzte Gewissheit hat, jetzt habe ich Google noch mal angeschubst, komm doch mal bitte, hol mal eine Seite, indexiert sie und dann kann ich auch mal schauen, ob das Ganze funktioniert.
Genau. Mit Publishing API geht noch.
Ja, guter Tipp, Geheimtipp. Alles klar. letztes Update hat jetzt meinen Job nicht so beeinflusst. Das Disavow-Tool wurde jetzt auch noch mal geupdatet für die neue GSC. Ich würde sagen, im Look and Feel wurde es der neuen GSC angepasst, in der Datenhaltung noch nicht ganz. Warum? Domain Properties werden von dem Disavow Tool nicht unterstützt. Ja, das wäre jetzt mega sinnvoll gewesen, weil ihr wisst ja, wenn ihr mal in die Lage kommt und irgendwelche Dinge disavowen müsst und so, ist es ja immer wichtig, dass ihr das auf der HTTP-Seite und auf der HTTPS-Seite gleichzeitig macht. Wenn ihr vorher auf HTTP wart, dort die Links drauf zeigen, ihr dann einen Switch macht auf HTTPS und dort kein Disavow-File hochladet, dann kann das eure Seite crashen. Nun, geht jetzt nicht über die Domain-Properties, hätte man es easy abfangen können. Gut, gab ein Update, Haken dran, Neues von Google. An der Stelle für diesen Monat, glaube ich, auch abgehalten. Mir ist nichts mehr irgendwie über den Weg gelaufen, aber es war auch echt viel. Du noch was auf dem Schirm?
Nee.
Dann?
Muss Erik mal fragen, ich kann mal rüber. Aber das nee. Ansonsten, was haben wir? Kommen wir zum Ausblick. Events, Konferenzen, Corona, ist nichts. Das nächste, was ansteht, ist natürlich die SMX, also nächstes Jahr dann. Die haben gerade das Programm rausgehauen. Mhm. Und lohnt sich. Es ist jetzt ja auch mal für Leute, die sagen, teuer. Da sie ja nur virtuell stattfindet, auch überschaubar im Pricing, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich glaube, 200 Tacken oder so. Ich glaube, 400, wenn du die ganzen Downloads haben willst, oder 500. Aber 200, wenn du sagst, du, ich habe wieder Enua und kann man sich das mal anschauen. Der Lineup ist super. Und ich habe eine Riesenehre. Ich habe ja, dass ich da im Coaching-Programm drin bin. Wir haben ja so irgendwie 10 Coaches gefunden, von dem ich einer bin, und Leute gesagt haben, komm, ich möchte auch mal auf die Bühne, ich brauche nur einen, der mich an die Hand nimmt, und ja, mit meinem, mit dem ich zusammenarbeite, will ich gar nichts großartig spoilern, wir holen ihn mal hier in eine Sondersendung rein, da reden wir noch drüber, aber es wird ein super schönes Thema. Ich habe heute schon mal mit einer anderen sehr netten Kollegin, die ich aber auch nicht vorspoilern möchte, die hat mir mal erzählt, was sie erzählen wollte, wollte ein bisschen Feedback haben. Super geiler Vortrag zum Thema LinkedIn, mal komplett anders gedacht. Und das sage ich, der mit dem Thema eigentlich auch nichts anfangen kann. Also das muss es gut sein. Also zumindest für Leute wie mich. Richtig, richtig gut. Ich freue mich da schon drauf. Ich bin total, total happy. Also schon zwei Sachen, die ich echt gut finde. Mit meinem Thema kämpfe ich noch so ein bisschen. Sandra, tut mir leid, ich weiß, ich muss sie schicken, aber ich war krank. Also ich war wirklich krank. Ich bin ein bisschen ausgefallen und hänge jetzt irgendwie noch weiter hinterher als sonst. Kommt noch. Aber es geht um die guten Redner, ich meine, das sind ja nur wir. Und dementsprechend kannst du dringend empfehlen, Link kommt rein. Ich glaube, wir haben auch wieder hier Termfrequenz, SMX, glaube ich, nochmal als Code oder so. Ich habe es letzten E-Mail, auch da bin ich wieder hinten dran. Schreibt euch aber in die Shownotes rein. Gibt es bestimmt irgendwie lustigen Rabattcode. Wir nerven uns jetzt sowieso, bis es dahin kommt, immer wieder damit, weil ich einfach die SMX vom wirklich tiefsten Herzen Liebe, anders kann ich es gar nicht sagen, weil die einfach den besten Job da draußen machen. Was nicht heißt, dass die anderen nicht auch alle extrem gut sind, aber es ist halt einfach dann doch etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Genau, und damit sind wir fertig und kommen zu den Jobs. Ach nee, Entschuldigung, ich habe was vergessen. Wir haben ja noch, wie konnte mir das passieren? Wir haben ja auch noch einen super geilen NIME-Workshop von Johannes und Patrick.
Auf der SMX. SMX.
Ja. Ja, also gibt es einen kompletten Ganztages-Workshop hier, ich und mein Leben jenseits von Excel. mit richtig schönen Lime-Workflows, die sie dann den Kollegen beibringen. Macht richtig Spaß. Ich wollte schon selber buchen, aber ich gemerkt, ha, sie führen es uns ja eh intern vor. Aber ich wollte schon kaufen, vor lauter Begeisterung. Exakt. Aber jetzt sind wir, glaube ich, wieder noch. Muss ich vergessen, nee, sonst passt es, oder?
Ich weiß es nicht.
Genau. Ach ja, genau. Was? Stimmt, ja. Anna, also unsere Anna, Anna Danzer, ist auch auf der SMX mit dem Vortrag, weil sie vom Markus Höfner gecoacht wird, was ich super cool finde. Markus, an der Stelle herzlichen Dank dafür. Finde ich extrem. Wenn ich von irgendjemandem gecoacht werden wollte, würde ich auch Markus Höfner nehmen. Weil ich ja seine Art, Vorträge zu machen, wirklich sehr liebe an der Stelle. Finde ich super. Also geht dahin. Kann nur gut werden. Exakt. Und damit kommen wir zu den Jobs. Und da haben wir wirklich viel. Und wirklich viel. Und zwar Shoutout an, geht mal raus an den Eduard Protzel, der uns hier einen sehr schönen Job in Berlin mitgebracht hat, und zwar bei YZIN. Die machen Weltsparen. Das ist Finance-Kram. Und der sucht einen SEO und Content Manager. Und er hat wirklich viel zu tun. Ich habe lange mit ihm telefoniert, auch wegen diverser anderer Sachen. Und er hat wirklich viel zu tun. Geht wirklich um Verfeinerung der Content-Strategie, Exekution und allem, was drum und dran hängt. Und das ist ein sehr schnelles Team dort. Also würde, glaube ich, Spaß machen. Wenn du sagst, ich bin SEO aus der Content-Ecke in Berlin oder würde gerne nach Berlin ziehen oder was auch immer, wobei man sicherlich auch da andere Sachen noch finden kann. Aber macht ein sehr, sehr spannendes Thema. Also kann ich wirklich an der Stelle ans Herz legen. Dann die Alona Demczyk. An der Stelle auch vielen Dank dafür. Hat mir was Schönes geschickt. Und zwar die Kollegen von Sysici. Genau. Irgendwie Sternenkonstellation, Ding sie ärgert. Mir hat der Sepita mal erklärt, was das heißt, habt ihr da vergessen. Die suchen einen SEO-Consultant in Hamburg, auch Vollzeit und glaube ich auch ein sehr großartiges Team. Kann man an der Stelle auch einfach nur empfehlen, um sich das mal anzuschauen. Dann geht natürlich noch ein Dank raus an den Manuel Gerlach, Teamlead, Channel Owner, SEO bei About You. Das sind die diesen Mode machen. Und der sucht gleich zwei Leute, und zwar einmal einen SEO-Manager, also auch in Hamburg, About You Hamburg, und also einen SEO-Manager und einen Content-Manager für Niederländisch allerdings. Also der zweite, ihr solltet dann schon Holländisch, Niederländisch können, sonst ist das doof. Der andere ist nicht Niederländisch, das ist ein normaler Job. Ich meine, About You auch sehr innovativer Modebereich, wenn man im Modebereich irgendwo sein möchte bei einem Team, was gerade wirklich abrockt, fände ich About You schon klar. Wenn du natürlich so ein bisschen mehr Richtung Boomer gehst, dann gehst du halt zu Idealo, aber ansonsten gehst du natürlich zu About You. Und last but not least, an dem Stelle selber gefunden von der guten Maya Benz, die sucht nämlich auch Leute für Mindshape. Ihr wisst, das ist die nette Agentur, wo dieses riesen SEO-Buch herkommt, was ihr alle zu Hause habt und nie gelesen. Aber es ist auch wirklich schwer. Also man das Ding, weil willst du es lesen, wenn du es nicht ganz in der Hand hältst. Okay, du vielleicht musst ja immer hier Training, aber ich, meine Ausgabe. Habe ich mich verklickt, egal. Links kommt rein. Und weil vorhin waren nämlich noch da, habe ich mich irgendwas wahrscheinlich gerade vorne vertippt.
Ich glaube, dir fehlt ein L hinten.
Ach so, ach, das kann sein. Ein ja. L, Loser. Genau. Die suchen nämlich bei Mindshape im wunderschönen Köln und die haben sogar neue Büroräume. Die haben sich ja gestapelt mittlerweile lange Zeit, also weil einfach nichts Neues gefunden worden ist, aber die haben ja neue Büroräume gefunden. Also neue Büroräume, super geiles Team bei dem Mensch, der die SEO-Bibel geschrieben hat und natürlich im Team von Maya. Und ganz im Ernst, Maya ist super smart. Also ich durfte ja ihre Diplomarbeit gegenlesen damals und das war die beste, die ich je gelesen habe, also ohne Scheiß. Dementsprechend besser geht gar nicht. Und wenn man in Köln und Umgebung ist, ist das sicherlich eine super Referenz. So, wenn ihr jetzt fragt, wie kann ich dann auch vorgestellt werden, schreibt mir bitte eine E-Mail. Einfach JF, Jens Faultrat, also at gettraction.de. Sagt hier, ich möchte auch in eure Show, wir suchen Leute, bla bla bla, wir helfen gerne immer weiter, coole Arbeitgeber mit smartem Personal zu verknüpfen, damit ihr alle irgendwann mal so coole Teams habt, wie wir hier auch haben. So ist das Ziel. Damit die Welt glücklich ist. Damit sind wir fertig, oder?
Ja, dann klar.
Cool.
Na dann.
Denkt dran, wir freuen uns auf eure Bewertung auf iTunes, wo auch immer. Ihr könnt uns auch gerne auf Facebook liken, folgen, was man so tut. Was kann man noch jetzt hier rumbetteln? Na egal. Macht einfach was Schönes, teilt uns, erzählt uns von euren Freunden, dass wir einen super Podcast machen. Das hilft schon. In dem Sinn, wir sind raus. Tschüss.
Ciao.
Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen, die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog, wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts. Dementsprechend bitten wir um viele, viele reichliche 5-Sterne-Bewertungen, am besten mit coolen Kommentaren. Danke dafür! Dann hören wir uns in 2 bis 4 Wochen wieder und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet bei dem SEO-Haus. SEO von uns für euch und jetzt Rank Well.